Sali Barbara, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ich bin Barbara Lüthi. Im Moment bin ich Redaktionsleiterin vom Club und ich tue den Club auch moderieren. Ich glaube, ich bin ein intensiver, anstrengender, lustiger, warmherziger Mensch. Für ein paar leichter herzutragen, für ein paar schwieriger. Ich habe Mühe mit Mittelweg. Ich fühle mich am wohlsten, wenn es so ein bisschen extrem wird.
Und jetzt ist es ja gerade ein bisschen extrem, weil ich ja dich noch überreden können, kurz da zu sein. Du bist eigentlich schon wieder am Sendung vorbereitet. Wie läuft das? Beim Club eine Sendung vorbereiten, wie muss ich mir das vorstellen? Erzähl mir mal den Weg.
Das sind, wir haben relativ wenig Zeit. Wir sind ein sehr kleines Team. Also wir sind, das bin ich und dann drei weitere Leute noch, aber an einer Sendung arbeiten wir zu dritten. Also es ist eine Produzentin oder ein Produzent, eine Redaktion und ich. Wirklich noch zu dritten. Mittagmorgen am 9 Uhr haben wir eine Sitzung, die erste Redaktionssitzung. Dann überlegen wir noch ein Thema. Manchmal fahren wir noch zweigleisig, tun wir uns ein bisschen einlesen und dann am Donnerstag führen wir dann wirklich an. Donnerstag, Freitag führen wir sehr viele Vorgespräche, schauen, was bringen die Leute mit. Also nicht, dass wir genau wissen, was sie sagen, aber im Tag, oder, hast du ja einfach die fünf Positionen und die müssen ja spannend sein miteinander. Und dann irgendwie am Wochenende schreibe ich, dann machen wir so ein Skript oder also ein Skript quasi einen Ablauf und am Montag kommt dann noch das Feintuning dazu.
Wie kommen wir zu euren Themen? Also jetzt ist es ja klar mit dem Oberthema, aber wenn jetzt einfach mal nicht so etwas Brennendes auf der Welt passiert, wie kommt der Club zu den Themen?
Ja, aber du sagst es eben, jetzt haben wir natürlich ein Jahr Corona gehabt, in der Ukraine. Jetzt machen wir gerade, schaffen wir eine Widerspruchslösung. Also Abstimmungsthemen sind für uns durchaus auch ein Thema, oder? Also es ist nicht nur bei der Arena. Wir versuchen es einfach anders zu machen, anders aufzugleisen. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel sagen, beim Vaterschaftsurlaub hätte man jetzt einfach eine Abstimmungssendung machen, pro Con. Und wir haben eine andere Ebene gesucht und haben gesagt, wir stellen die Frage, was heisst es heute, Vater zu sein? Das hat ja ganz viel mit dem Vaterschaftsurlaub zu tun und haben wirklich sechs Väter in der Sendung. Also wir versuchen oft, jedes Thema und jede Abstimmung, also es ist eigentlich alles gesellschaftspolitisch. Und das versuchen wir aufzunehmen.
Gesellschaftslösung, nicht politisch.
Ja, oder? Kann aber schon, aber das ja, heisst, dass wir nicht nur Politiker haben, aber genau gesellschaftspolitisch anzugehen.
Was reizt dich denn, wenn, wie die Themen zustande kommen und wo leistest du den Fokus bei solchen Themen?
Der Fokus aufs Menschliche natürlich. Eben, es sind alles immer Geschichten, die Menschen erzählen. Und eben, wie ist ein Thema in der Gesellschaft verankert? Also was für einen Einfluss haben wir auf ein Thema oder wie tut es unser Leben beeinflussen? Ich finde am Tagformat sehr interessant, dass man wirklich kann eine Diskussion anstoßen. Also ich glaube nicht, dass ein Tagesformat ist, um ein Thema zu lancieren. Es ist kein gutes Primärformat. Aber wenn du etwas hast, wo in der Gesellschaft da ist, ein Konflikt oder etwas, was sich verändern sollte, ein Missstand, über den dann zu diskutieren in den ganz verschiedenen Schattierungen. Oder? Wir können Sachen nicht lösen am Dienstagabend. Aber wir können doch dem Zuschauer ganz viele Perspektiven geben. Ich glaube, das macht der Club. Wir haben ja nicht nur das Pro-Con, das Schwarz-Weiß, sondern wir haben ja, bringen ja ganz viele verschiedene Blickwinkel zusammen, wo man zusammen diskutieren kann. Und im besten Fall entsteht aus dem ein neues Ganzes.
Wo du nach Asien, wo wir auch noch thematisieren, zurückgekommen bist und dann das angetragen worden ist, der Club, was hat dich an dieser Aufgabe gereizt?
Genau das. Genau dass man das. Etwas vertieft diskutieren kann. Ich bin nach 13 Jahren Asien, ich bin eine absolute In-the-Field-Journalistin. Ich fühle mich am liebsten im Feld, ich bin am liebsten im Feld, ich bin gerne näher dran. Okay. Ich tue am liebsten eigentlich schneiden, irgendwo auf dem indischen Bahnhof, wenn ich am Boden sitze, mit meinem Computer auf dem Schoss. Ich habe das wirklich sehr gelebt, die 13 Jahre lang. Und bin zurückgekommen und habe gemerkt, jetzt hier wieder Beiträge machen, rausgehen filmen, das hätte ich, glaube ich, nicht mehr gereizt.
Ist schon so.
Ich habe es anders gemacht und ich habe es dort einfach bei Themen gemacht, die mir wahnsinnig am Herz gelegen sind. Und habe aber, was mich gereizt hat an diesem Talk-Format, ist genau, dass man das Thema anders angehen kann. Möglich, man hat 75 Minuten Zeit. Wo hast du das schon im Fernsehen sonst noch?
Ja, wird schwieriger.
Oder? Miteinander zu reden. Und auch, als du bei mir in der Sendung warst, ich meine, da hat man Da hat es sicher verschiedene Meinungen gegeben, aber man hat zusammen etwas entwickelt. Und das glaube ich gerade in dieser, weißt, in dieser Zeit, wo alles so schnell geworden ist, die Tweets, das Schreiende, das Lauten, jeder, der noch lauter ist, hat mehr Aufmerksamkeit, finde ich eben die Entschleunigung Welt, und die Tiefe, die tut mir wahnsinnig gut. Und die suche ich und die möchte ich auch in diesem Format können wiedergeben.
Wenn eine Doppelgleisung fahrt, wo ich bei dir im Club war, haben die ja gerade zwei Clubs aufgenommen. Genau. Wie bereitet ihr euch da vor? Vor allem du als Moderatorin, wenn du weißt, ich habe jetzt zwei Themen und dort ist es ja um Paralympics und auch um Menschen mit Behinderung gegangen, gesellschaftlich und nachher glaube ich um den Afghanistan-Konflikt.
Ja. Also wie bringt man das an? Ja, genau gleich, einfach plus Wochenende und Abend Arbeit.
Ja, aber
einfach ein bisschen mehr Einsatz. Noch mehr Einsatz.
Wo holst du denn den Fokus an, dass du denn so fokussiert bist?
Ich bin das immer schon gewesen, wenn ich mich auf ein Thema einlesen muss. Okay. Also ich bin ja sonst eher so, als könnte man ja denken, ich bin so, ich tue ja auch gestikulieren. Ja, ich bin an wahnsinnig viel Energie. Ich wäre sicher früher ein Ritalin-Kind gewesen. Ich war wahrscheinlich einfach zu jung gewesen. Oder in einer Zeit gewesen, wo man es noch nicht so gegeben hat. Ja. Gell? Ich habe unglaublich viel Energie. Ich kann sie jetzt langsam mit bald 50 ein bisschen damit umgehen. Früher hat es mir selber Angst gemacht. Aber wenn ich fokussiert bin, wenn ich mich festbeisse auf ein Thema, dann bin ich total fokussiert. Ich bin wie so ein Bulldog, weißt du, wie so ein Bulldog, der sich festbeisst. Und einfach geht extrem fokussiert durch das durchgeht. Und hat eigentlich immer so funktioniert.
Das vorne anstehen und auch als Gesicht von einem Talk-Format bist du als Moderatorin. Galionsfigur, wenn du so willst. Wie gehst du damit um?
Du, interessant habe ich gefunden, den Wechsel, den es gegeben hat, wo ich von Korrespondentin zu Moderatorin, oder? Gut, am Anfang hat es mich auch schlimm gefunden als Korrespondentin. Weißt du, so jung und eben mit den Händen rumgefuchtet.
Ja,
und dann ein bisschen Gas gegeben. Ja. Viel zu schnell geredet, mache ich ja heute noch. Und dann, aber dann habe ich ja das eigentlich, was ich gemacht habe, habe ich dann sehr Anerkennung bekommen für das. Ich habe hart dafür gearbeitet. Ich habe einfach gemerkt, wenn du in China bist, so weit weg, dann bist du so unsere Frau in China. Weißt, alle bewundern ja, dann bist das.
Und die Person.
Und der Mut, den du hast, das braucht gar nicht viel. Mir ist so viel Frage gestellt worden, wie machen sie das als Frau? Da habe ich immer gedacht, ja, als eine Frau oder als Mensch, ich mache meinen Job. Ich bin Journalist, ich gehe vor Ort, ich bin dort. Aber man lässt dich wie so in Ruhe, in deiner Expertise.
Weil du bist.
Genau. Oder? Und wenn du zurückkommst in den Tag, jeder weiß es besser. Es ist eigentlich wie ein Fußballspiel. Jeder kommentiert einen Tag und denkt, nein, warum hat sie diese Frage nicht gestellt? Und nein, warum hat sie das nicht gemacht? Und eigentlich alles, was du fragst, passt irgendjemandem nicht. Und alles, was du nicht fragst, passt irgendjemandem nicht. Und mit dem musste ich zuerst auch umgehen lernen.
Und wie man es fragt.
Und das ist aber völlig okay. Ich meine, ich kritisiere hart. Man soll auch mich und unsere Sendung kritisieren. Aber was mich auch noch erstaunt hat, was plötzlich eine Rolle gespielt hat, mein Aussehen und meine Kleider. Es hat nie jemand kommentiert in meiner ganzen Asienzeit, ob ich jetzt, weiss es auch nicht, ein blaues Hemd oder ein weisses anhabe oder die Haare so oder so. Und plötzlich ist das ein Thema geworden. Und dann die Kommentare, die mir die Leute schicken. Das hat mich sehr erstaunt. Und das glaube ich nach wie vor, spielt bei meinem Mann keine Rolle spielen.
Aber wie geht man jetzt als Frau damit um? Wir haben jetzt eben so fast ein bisschen im Dreck bei Indien geschnitten hat und die Bahnhöfe und so. Und nachher wird man auf so etwas reduziert. Wie macht man das?
Aber da stehst du ja drüber. Also, weißt, das Alter macht
einem, ja, natürlich.
Das Alter macht einem ja auch gelassen. Wo man nicht, weißt du, so mit so Kommentaren. Ja, schon. Aber was
aber
du
auch, nicht nur um den einzelnen Kommentar, sondern es geht ja dann um die Schwette.
Also um die harte Kritik. Ja, wenn's um, also harte Kritik, finde ich schon. Also musst du lernen, damit umzugehen, im Sinne von einfach auch Nein sagen. Also gerade Hass im Netz, E-Mails, wirklich übelste Angriffe auf mich als Frau. Dort, also wenn man es anklagen kann, klage ich es an. Ganz klar, ich mache eine Anzeige. Cool. Und ich sage einfach auch im Nein, ich schreibe zurück und sage, bis da auch nicht weiter. Weil Hass ist immer das Gleiche, was ich sage. Hass ist keine Meinung. Und wenn sie in diese Richtung geht, oder auch mich als Frau angreift, unterirdisch zum Teil,
wie reagiert man? Man hat immer das Gefühl, man sei anonym. wenn mir auch etwas schreibt, wie reagieren denn die Leute, wenn Barbara Leute denen zurückschreibt und sagt, so weit nichts?
Ja gut, das Lustigste ist ja, ich Leute nehmen oft an.
Ah, okay.
Es ist ja mittlerweile so, dass die Leute zum Teil dann sogar, aber gell, ich muss jetzt einmal sagen, es gibt also mehr, gibt mehr Positive als Negative. Aber nein, schau jetzt, das Lustige ist ja, das hat dann zum Teil also Telefonnummern da 100 und dann Leute ich an und dann ist die, sag hallo, da ist Barbara Leute vom Club, ich lese gerade ihre E-Mail und dann ist wirklich meistens am anderen Ende, Frau Leute, ich habe es nicht so gemeint, ich habe einfach ganz einen schlechten Tag gehabt. Oder sie haben es so gemeint, aber niemals so hart, wie sie es formuliert haben, ja. Wie es halt vielleicht sowieso noch verrückt
gewesen. Im Frust.
Oder, ja, und ich finde, ich rufe dann immer an und sage, ich schaue sich Leute an und ich höre ihnen zu. Mhm. Ich sage aber auch das, und das finde ich sehr verletzend, weil auf der anderen Seite ist ein Mensch. Ihre sachliche Kritik höre ich mir sehr gerne an, weil ich finde wirklich, Kritik ist wichtig. Ich bin kritikfähig, absolut, und finde das wichtig. Und dann höre ich denen wirklich zu, und das sind allermeistens gute Gespräche.
Das ist ja schon mal cool, oder? Mhm. Dass dann eigentlich die Energie, die ja schwebt, nimmst und sagst, das kann man jetzt auch konstruktiv brauchen.
Ja, genau. Genau.
Wie gehst du um, wenn der Mann Bock schießt ist? Was ja unweigerlich
passiert. Unweigerlich passiert? Nein, ich schieße nie im Bock, logisch. Du, wenn ich finde, da habe ich einen Fehler gemacht, dann stehe ich dazu. Auch öffentlich. Weißt du, ich kann auch auf Twitter sagen, das habe ich falsch gemacht. Hätte ich im Nachhinein, finde ich, hätte ich müssen anders machen. Das finde ich das ist absolut wichtig, dass man das kann.
Nackt denn das noch oft und lange an dir? Weil ich habe die Erfahrung müssen machen beim Paragraph, bei einem täglichen Format mit so vielen Infos. Also nicht, also es ist nicht mein Anspruch, Böck zu schiessen. Aber ich musste sagen, es geht nicht ohne. Weil ja. Bei so vielen Infos musste ich einfach an mir vorbeiziehen lassen, weil wenn ich da jeden Tag mich aufgehängt hätte, hätte ich mich nicht wieder fokussieren auf anderes. Wie geht es bei dir?
Ich glaube, man muss sich selber auch vergeben können.
Ja.
Also ich bin definitiv eine Perfektionistin. Ich will es nicht einfach gut machen, ich will es sehr, sehr gut machen. Aber und ich schaffe dann, ich bin sehr, sehr hart mit mir. Und ich verlange wahnsinnig viel von mir. Aber auch da, die Altersmilde setzt ein. Ich gang Richtung 50. Und es ist eigentlich eine unheimliche Erleichterung. Aber was mich nicht entbindet davon, also weißt, es gibt Sachen, also Quellenangaben, klare Recherchen, Sachen anrecherchieren, Sachen klarstellen, das gehört einfach zum journalistischen Handwerk. Ja. Und dann macht man lieber ein bisschen weniger und das, was man
macht, was man hat, muss man, ist richtig,
das muss man richtig machen. Das finde ich, wir haben eine riesige Verantwortung. Und gerade in dieser Zeit mit Fake News, es ist so wichtig, dass wir auch aufzeigen, wie wir recherchieren, dass wir Sachen offenlegen und das versuchen wir.
Als Frau so in der Öffentlichkeit stehen, wie ist das?
Ja gut, also wenn ich das nicht vertragen würde, dann hätte ich vor bald 20 Jahren den falschen
Job gesucht. Ja, schon klar, aber wir haben es ja vorher angedeutet, dass gewisse Sachen laut dir, und da würde ich unterschreiben, bei Männern eher akzeptiert werden. Wo fällt dir denn die Frau sein so auf, dass es dann auch gesellschaftlich relevant wird in der Diskussion? Wo stehen wir jetzt?
Ich glaube, bei mir ist es mittlerweile wirklich so, dass ich einfach wahrgenommen werde, jetzt in der Öffentlichkeit über das, was ich mache, als Job. Cool. Weißt, absolut.
Das ist ja schon mal
so, wie ich mich, glaube, wie ich mich gebe. Also weißt, ich habe auch gesagt, und ich finde auch, jetzt gerade was die Gender-Themen anbelangt. Ich meine, ich finde, ich bin sagen wir am Frauenstreik, und habe gesagt, ich gehe am Frauenstreik, weil ich finde, unsere Töchter brauchen Vorbilder. Mhm. Aber es hört bei mir eben nicht auf dem Frauenstreik. Es hört bei mir, es geht dann dort weiter, dass du etwas wirklich machst. Und ich finde schon auch, dass sich sehr viele Frauen, wenn sie Kinder haben, verabschiedet aus dem Berufsleben oder sich zurückziehen, kleinere Prozent arbeiten, dass du immer weniger hast. Auf deiner Stufe. Je älter du wirst und je mehr aufgehst kommst, immer weniger hast. Und das finde ich total schade. Das ist extrem wichtig, auch wenn es ist schwierig. Das muss man sich nicht vormachen. Mit Kind, mit Job, es ist extrem hart. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir das machen, dass das Frauen machen, anstehen, durchbeissen und dann andere Frauen fördern.
Wie bringt man die Förderung an, jetzt vor allem aus deiner Position?
Gut, ich habe nur Frauen angestellt, weil sie einfach tougher, besser und schneller sind.
Gerade so?
Nein, das ist wichtig. Ich muss überlegen, ich bin nur einmal auf der Redaktion, ein Quotenmann. Hat sich einfach so, ja. Vielleicht Tag melden sich mehr Frauen, mehr weibliche Bewerbungen. Aber ja, ich arbeite unglaublich gerne mit Frauen zusammen.
Wo denn, jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter zurück in der Biografie. Wie bist du denn zu deinem Korrespondentenjob gekommen? Weil das ist ja dann auch wahrscheinlich ein Novum gewesen, vor allem dann auch so weit weg, oder?
Ja. Eigentlich, ich habe einfach, ich bin, es geht ganz, ganz weit zurück, jetzt geht es also wirklich, für mich ja, ist es Scheiße. Nein, du, ich bin mit 17 in Australien gewesen, im Austauschjahr. Und dort in Australien hat es so viele Chinesen, ich hatte chinesische Freundinnen und Freunde gehabt, bin so ein bisschen mit dem Ganzen in Kontakt gekommen, da hat mich das alles angefangen zu faszinieren. Nachher bin ich viele Jahre später in Hongkong gelandet. Ich bin dort weltgereist, bin in Hongkong gelangt, habe dort angefangen zu arbeiten und bin von Hongkong aus dann immer auf China. Ich habe dort bei einer Interior Design Firma geschafft und habe in Hongkong, in Shenzhen, Südchina, jeweils die Einkäufe gemacht. Und habe einfach gemerkt, da passiert etwas in dem Land. Da passiert etwas, ein Land, das sich in riesen Schritt an die Weltspitze macht. Und ich will das irgendwie dokumentieren, ich will dabei sein. Und ich dann zurückgekommen bin, über dann verschiedene Stationen, dann bei der Rundschau gelandet bin, habe ich dort schon ab und zu Geschichten gemacht über China. Und dann war es wirklich klar, wo es den Posten gegeben hat, den Korrespondentenposten. Habe ich mich beworben und habe ihn bekommen.
Aber du hast gesagt, es passiert etwas in China. Wie würdest du China beschreiben?
Das ist ganz schwierig und vor allem also schwierig im Sinn von, es ist
also was hätte ich gereizt an China?
Ja, aber es ist heute ganz ein anderes China als damals. Weißt du, wo ich dort dran bin, das war vor 2005, vor den Olympischen Spielen gewesen. Es hat sich angefangen, im Vergleich zu heute aufzumachen. Was mich gereizt hat, ist der Wille von einer Nation, irgendwie sich so schnell zu entwickeln, Teil sein, also die Weltgeschichte quasi mitzuschreiben. Jetzt mal abgesehen von all diesen Menschenrechtsverletzungen, von der nicht existierenden Pressefreiheit. Die Veränderung, die es dort gegeben hat, eben ein Land, das sich an die Weltspitze macht, in riesen Schritt, in einer Schnelligkeit, die wir einfach noch gar nie gesehen haben. Oder? Dort ist etwas passiert. Und unter dem Hu Jintao, dem Vorgänger von Xi Jinping, hat das Land eine gewisse Öffnung dazu mal gezeigt. Und gesehen, wie sich das entwickelt, hat mich interessiert. Und die Chinesen haben mich interessiert. Also chinesische Unternehmer, die eine Öffnung vorantrieben haben. Das ist ein unglaublicher Drang, eben etwas zu verändern. Der Gestaltungsdrang. In China heisst es immer, hey, schau, es ist alles möglich. Wir versuchen es einfach. Wenn dein Restaurant abgerissen wird, dann tust du nicht lange hadern, sondern irgendwie baust es irgendwo anders auf. Also das Rückgrat von dieser Nation sind ja die arbeitsamen, aber auch sehr kreativen Menschen. Und das hat mich sehr fasziniert. Und ich habe dann aber in der Zeit, als ich da war, relativ schnell schon gemerkt, dass relativ wenig möglich ist. Und das hat sich dann einfach verstärkt. Also, dass es wirklich unmöglich ist, frei zu berichten. Dass viele von meinen Kollegen im Gefängnis gelandet sind, chinesische Journalisten, die frei berichtet haben. Und heute sind wir an einem Punkt angelangt, unter dem Xi Jinping, wo die totale elektronische Überwachung herrscht und wo einfach die Schrauben so enorm angezogen hat, dass es sehr schwierig ist. Ich glaube, dass man sich sehr muss fragen, auch als westliches Land, wo stehen wir und mit wem sind wir solidarisch, oder?
Aber Südostasien ist ja nicht nur China, aber welche Länder hast du unter dir gehabt, wenn man so will?
Genau, also ich bin zuerst China-Korrespondentin, dann Südostasien, basiert in Hongkong. Dort habe ich alle ASEAN-Staaten gehabt, plus Indien. Also einfach nur so schnell ein Südkontinent auch noch dazu. Und das ist auf eine andere Art ganz spannend gewesen. Dort hat Indonesien dazugehört. Burma, das war nach der Öffnung 2011. Auch ein Land, das sich angefangen hat zu entwickeln, aber mit grossen inneren Konflikten, mit also Kachin und der burmesische Armee. Ich hatte Malaysia, ich hatte Thailand. Und es hat wirklich Wochen gegeben, wo ich von einem Brandherd zum anderen geflogen bin.
Und also, Flugzeugabsturz, Kultur, oder?
Ja, Flugzeugabsturz in Malaysia, Militärputsch in Thailand, dann irgendwie Aung San Suu Kyi, wo jetzt irgendwie doch dazu mal ins Parlament eingezogen ist. Es ist wirklich, ja, es ist sehr vielseitig gewesen, sagen wir so. Ich habe viel Zeit im Flugzeug verbracht, viel Zeit auf Flughäfen. Und es hat mich manchmal schon durch die Kultur
zum
durchgeschlitzt.
Zum Schneiden auch, oder?
Ja,
zum Schneiden auch.
Genau.
Wo würdest du Asien oder China mit der Schweiz vergleichen, gibt es da Parallelen, auch vielleicht gesellschaftlich, menschlich, wo gleichen wir uns und wo ist total ein Unterschied?
Also ich sage, ist menschlich, also wenn man jetzt vom Menschlichen redet, das ist eben politisch ist es ja klar.
Ja,
wenn man vom Menschlichen redet, was mir am meisten aufgefallen ist, ich muss vielleicht sagen, meine Kinder, als wir zurückgekommen sind aus China, also aus Hongkong haben wir zuletzt gelebt, ja. Zuerst Peking, dann Hongkong, dann Indonesien, dann wieder Hongkong, haben sie mich gefragt, Mama, wo sind eigentlich die alten Menschen?
Okay.
Weil wir haben keine alten, und das ist mir wirklich aufgefallen, wir haben keine alten Menschen auf der Straße. In China, in Hongkong, hey, in jedem Strassencafé, egal wo du bist, ist jung und alt gemischt, alte Menschen sind Teil davon, das Alter ist etwas angesehen in China, sehr, auch in den anderen asiatischen Kulturen, man redet mit alten Menschen, ein junger CEO, der hat viel weniger Einfluss, als wenn einer schon, wenn einer im besten Fall ganz graue Haare hat. Und einfach das, dass die alten Menschen da wie im Strassenbild, das stimmt, gar nicht mehr sichtbar sind, sondern irgendwo versteckt in Altersheim, ist meinen Kindern sofort aufgefallen. Und das ist etwas, was wir sehr lernen können. Der Umgang mit alten Leuten, wenn du jetzt Menschen ansprichst, wo du einen unglaublichen Respekt hast. Ich meine, alle meine chinesischen Mitarbeiterinnen, die haben, viele von denen haben die Eltern aus dem vom Land zu sich eingeladen, die Wohnung, wenn es Kind gehabt, dann sowieso, dann leben große Eltern dabei, immer noch. Ja.
In
den Philippinen, die asiatische Grossfamilie, in Indien, die indische Grossfamilie, es ist einfach der Familienverbund, oder? Ich mag mich auch erinnern, in Hongkong, wo wir, da hast du ja so ganz kleine Wohnungen, ist ja logisch, alles, ja, wie man alles ist und ganz klein. Wir haben wirklich eine Zwei-Zimmer-Wohnung gehabt, zu dritt, also wirklich ein Schlafzimmer und ein anderes. Und wir haben zu dritt in einem Bett geschlafen, ich und meine Kinder, einfach ein grosses Bett. Aber so, wie das die asiatische Familie eben noch recht oft macht. Aber wenn wir zurückgekommen sind in die Schweiz, in die Wohnung, wo haben wir am Anfang eigentlich nur ein Drittel von diesen 100 Quadratmetern gebraucht. Wir haben gefunden, das ist alles so weit entfernt, das ist alles so nah. Wir haben das lange einfach in einem Zimmer aufgehalten. Also sagen, sind die älteren Leute ganz andere Verhältnisse, wie man lebt, wie man wohnt, finde auch, wie man mit Kindern umgeht, weißt, dass man Kind einfach dabei hat und sie halt mitnimmt und einbaut in den Tagesablauf, nicht so bei uns, wo man Kind ja hat und dann eigentlich den grössten Teil damit verbringt. Ja, und den grössten Teil damit verbringt, genau. Wie tun ich sie jetzt wo platzieren, weil ich jetzt muss arbeiten muss? Ich meine, ich bin total aufgereist mit meinen Kindern. Ich habe etwas gemacht mit meinen Kindern. Ich mag mich erinnern, mit meinem Baby Dylan, ich hatte in einer Känguru-Tasche da gehabt und bin bis da oben irgendwie in Südchina in der Flut gestanden und habe so eine Reportage gemacht. Er war einfach dabei gewesen. Das habe ich sehr mitgenommen, dass der Familie, ja, dass man Sachen einfach zusammen, wie zusammen macht. Dass es nicht so ein, weißt du, so getrennte Leben gibt für alle.
Ja, wir haben jetzt die Heime, oder? Dass es dann heisst, ab einem gewissen Alter wirst du versorgt, oder? Sondern du bist Impuls dabei. Wie geht denn China oder Asien mit dem Tod um? Wenn ja das Alter so much entscheidend auch in der Gesellschaft ist, weil also, da merke ich in der Schweiz und auch mich selber, der Haupttreiber für mein Gas geben ist die Auseinandersetzung mit dem Tod der Startschuss.
Schau, also die eindrücklichste Erlebnis, wenn die auch ein Jahr in Indonesien, wir sind ein Jahr in Bali gewesen, ich und meine Kinder haben in Bali gelebt. Und dort hast du den Hinduismus gepaart mit dem Animismus, oder? Ja. Und dort ist der Tod ganz ein ganz anderes Erlebnis. Also einmal hast du den tiefen Glauben an die Wiedergeburt. Die Zeremonien, die Beerdigungen, die Leute sind weiss angelegt. Es ist ein Fest, du gehst nachher an den Strand, du gehst an den Beach. Es ist ganz ein ganz anderes Bewusstsein. Einfach in Tibet nimmt man das mit. Ganz ein anderes Bewusstsein, weil du ja wieder auf die Welt kommst. Also dort habe ich, finde ich, ist es vieles unverkrampftes Verhältnis. Vor allem, was ich jetzt aus Bali mitgenommen habe, vieles unverkrampftes Verhältnis mit dem Tod. Und es ist etwas, was man thematisiert, und es ist etwas, was zum Leben gehört.
Ja, das ist ja auch schön, weil ich glaube, neben das Abgeschottete per se, das tut einfach auch der menschlichen Psyche schon nicht gut. Oder? Ich hatte einen Gast gehabt, den Karl Fresner, einen ehemaligen Skitrainer, der 82 ist und immer noch aktiv im Skizirkus dabei ist. Und er sagt, wenn du eine Pension nicht hast, kannst du ja nicht darauf freuen, sondern der macht einfach immer weiter. Okay, yeah. Und so, also, und einfach, glaube ich, der Antrieb im eigenen Leben hast, dann ist auch gleich, wie alt du bist, wenn du weißt, für was du es machst, oder?
Genau.
Wenn wir jetzt so schauen, eben Korrespondentin, Talkerin, welche Pläne gibt es denn noch bei der Barbara?
Es ist so lustig. Alle stellen
mir
ausnahmslos die Frage.
Ich muss auch in die Kerbe schlagen.
Hey, und ich sage immer das Gleiche, wie es wirklich stimmt. Ich weiss es nicht. Ich bin wirklich...
Bist du ein Buchmensch?
Absolut. Ich bin ein Buchmensch. Und vor allem, ich habe einfach noch nie... Ich mache keinen Zukunftsplan.
Nein, es bringt
auch nicht. Nein, ich kann es einfach auch nicht. Da fehlt mir, ich weiß nicht, welche Kapazität mir fehlt. Es fehlt mir einfach. Ich habe mir das wirklich noch nie in meinem Leben überlegt, was mache ich in 2 Jahren oder in einem Jahr. Schau, ich weiss, wenn es soweit ist, wird mich die nächste Aufgabe finden. Ich bin ganz sicher. Ich habe ein unerschütterndes Grundvertrauen ins Leben. Es war immer so gewesen. Ich mache einfach das, was ich mache, so gern, wie jetzt auch der Club, und so mit vollem Herz und vollem Engagement. Ich habe gar keine Kapazität, weißt, mich auf irgendetwas anderes vorbereiten. Und ich will auch gar nicht. Weil es ist jetzt der Moment, wo es lässig ist und wo es stimmt und wo es gut ist.
Gibt es denn etwas, wenn wir es jetzt nicht auf dich beziehen, wo du im Club noch mal thematisiert haben willst, wo du sagst, das muss ich noch haben.
Ich möchte total gerne mit dem Club raus, aber ich weiss, es ist wahrscheinlich nicht möglich. Ich möchte gerne, wenn wir zum Beispiel über den Krieg ist jetzt offensichtlich und Flüchtlinge, sagen wir, wenn wir über Fast Fashion würden reden. Weißt du, die ganze alte Mögen wird im Handel, werden alle Kleider ausgewechselt. Wir wissen, was das macht mit der Umwelt. Wir wissen, was das macht mit den Arbeiterinnen, die Kleider nähen. Ich würde jetzt gerne so einen Club mal aus so einer Fabrik machen. Ich weiss, wo man die Näherinnen sieht, wo man mit diesen Menschen reden kann, auch wenn es halt auch mit Übersetzung ist. Mir fehlt manchmal wirklich ein bisschen... Einfach die Strasse. Mir fehlt manchmal wirklich die Strasse.
Was gibt dir denn die Strasse? Was passiert denn?
Das Unmittelbare. Einfach das Unmittelbare. Die Leute, alles, wie die Leute reden. Du siehst es, du schmeckst es, du fühlst es. Und du kannst es dann auch besser erklären und transportieren.
Aber gibt es das Strassengefühl auch wirklich in der Schweiz?
Ja, es gibt schon, aber wahrscheinlich nicht in einem abgeschockten Fernsehstudio mit ausgeleuchtet.
Wahrscheinlich nicht. Wie ist die?
Nein, aber schau, das ist ja Kunst eigentlich am Tag, dass du dir Leute holst, die halt Expertise haben, die von irgendwo zurückkommen. Der Tag hat ein einen anderen Anspruch als die Reportage. Also die Reportage muss Grundbasis sein. Ich habe ja immer Leute, ich tue ja nicht über Leute reden, ich habe ja immer Leute dabei, die es konkret betrifft. Und nachher, wenn du das dir jetzt endlich holst und dann, sagen wir noch, wie eine Expertise obendrauf oder eine politische Stimme obendrauf, die wirklich etwas könnte bewirken, dann finde ich, hast du auch die Durchdringung. Weißt du, dann hast du auch die Verbindung von diesen verschiedenen Levels, wo ich finde, was dann wieder stimmt, für mich auch.
Spannend. Wie war die Sendung auch jetzt vielleicht die 3 Bundesrätinnen?
Sehr interessant wegen der Dynamik.
Okay, erzähl mir.
Ja, ich habe die 3 Frauen noch nie zusammen erlebt. Und ich habe gefunden, es hat also ganz viele Zwischentöne. Also weißt du, sie haben sich ja eben, sie sind sehr wohlwollend gewesen, sehr nett miteinander, klar. Aber du hast eben so einen Tag nicht nur gesprochen, du hast ja auch das Feinstoffliche.
Du hast Mimik.
Und du hast das Feinstoffliche auch. Und ich habe gefunden, das habe ich einfach ein bisschen verstanden, wie die funktionieren. Und ich habe sie dann wirklich abgenommen, dass sie gut zusammenarbeiten
können. Ich glaube es auch. Also das ist auch so übergekommen. Und wo? Also ich weiss, dass du wie ein Dynamo funktionierst. Du das, dass du... machst, aber wo holst du dir die Oasen, die ja gleich auch ein Mensch braucht?
Wo meinst du, wo kann ich das Berühmte abschalten?
Ich kann nicht immer die Plattitüde aushauen.
Die Work-Life-Balance hat mir gestimmt. Aber weißt du warum? Weil eben für mich auch mein Job ist nicht ein Job.
Schon klar.
Mein Job ist Teil von meinem Leben. Nein, schau, wo ich wirklich kann Kraft tanken kann. Schau, es ist zuhause. Das ist bei meinen Kindern. Ich finde, das sind die 2 coolsten Leute, die ich im Leben kennengelernt habe. Ich meine, ich kann mit ihnen irgendwie laufen oder eine Stunde auf dem Sofa sitzen und reden und lachen. Und das ist einfach gut. Das ist das, was mich erdet.
Was ist denn thematisch gerade so aktuell, weil ja du gerne auch über Themen redest, auch bei, was beschäftigt momentan deine Kinder? Weil das ist ja dann eine Art Strasse, weil dort passiert der Alltag, ja, oder?
Du, das sind ganz andere Sachen natürlich. Also eben, ich komme heim und mache Sendungen über den Krieg, wir reden über das, aber bei ihnen ist natürlich herausfinden, wer sind sie? Meine Tochter ist 13. Einen Weg zu finden.
Das kann spannend sein. Ja,
ihre Persönlichkeitsentwicklung. Da braucht es ja ganz viel auch, da braucht es ganz viel Zeit, einfach zum Hören, zum Reden. Ich glaube, das ist ja das, was sich verändert, wenn Kinder grösser werden. Es ist nicht mehr so die Betreuung.
Sondern mehr so das Hören, ein bisschen da sein, der sichere Anker auch ein bisschen sein, oder?
Ja. Und sie aber auch unterstützen, dem, was sie machen. Aber auch Grenzen setzen. Ich bin auch jemand, der Grenzen setzt. Klar, und sagt, bis da noch nicht weiter. Oder es gibt Sachen, das muss man sich halten.
Ist dir das schwierig gefallen? Weil du bist ja immer auch jemand, der Grenzen ja für dich selber auch ein bisschen verschiebt.
Eben, wie darum, ist es? Darum setze ich sie ja so klar. Ja, nein, look, das heisst Grenzen, es geht einfach klar, es geht um Respekt.
Ja, natürlich.
Es geht um die Basics und die finde ich, das ist ganz wichtig. Und alles andere wird sich zeigen, wenn es Teenager werden, das ist jetzt der erste Anfang.
Aber wenn wir jetzt noch kurz, noch einmal auf den Club, ich habe mit dem Club angefangen, ich will auch mit dem Club aufhören. Jetzt hast zwei Jahre lang, also zwei Ober schwierige Themen müssen haben, zuerst mit Corona, jetzt mit dem Krieg. Wo holt man immer wieder die Energie, ein Thema, das man schon x-mal auch besprochen hat, wieder einen neuen Talk zu einem anderen Unterthema zu machen, wo aber gleich das Hauptthema betrifft?
Ja, und das frage ich mich jeden Mittwoch, morgen um 9 Uhr, und jeden Mittwoch Mittag um 12 Uhr bin ich wieder voll drin. Und das Feuer ist wieder entfacht. Und das ist wie die olympische Flamme. Und es hört einfach nicht auf. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Wahrscheinlich einfach, weil ich das, was ich mache, gerne mache, weil ich mit einem tollen Team zusammenarbeite, weil ich mich freue auf die Gäste, die kommen, Leute, mit denen ich mich wirklich austauschen kann, was ich austausche. Ich muss mir nie sagen, oh, jetzt musst du schon wieder. Natürlich, manchmal bist du einfach schlichtweg ein bisschen müde und dann geht es ein paar Stunden. Aber sobald man im Thema wieder drin ist, hey, dann ist das Gefühl einfach wieder da.
Was mich noch würde interessieren, wenn jetzt das Thema dich selber auch sehr mitnimmt und vielleicht auch jemand kommt, der jetzt das Thema befühlt, wo du selber auch ein bisschen Mühe hast damit, wie gehst du damit um? Ist das einfach eine Frage von der Professionalität oder wie machst du das?
Es ist absolut eine Frage von der Professionalität. Also weißt du, als ich in Krieg war, als ich in Ländern waren nach einer Flugkatastrophe. Wenn du siehst, wie die Menschen mit den bloßen Händen nach ihren Kindern graben, ihre toten Kinder sogar drüber rausziehen. Ich meine, ich habe gesehen, die haben das Zeug. Oder?
Ja, nein.
Und dann musst du dann lernst du
Lucia Tschirki, oder? Jetzt ja, gerade in genau. Der Ukraine. Oder?
Dann lernst du dich extrem abgrenzen. Aber ich glaube, in einem Tag hast du genau so einen Moment, du bist nicht selber vor Ort, hast Leute, die erzählen. Ich glaube, einfach Grenzen zwischen Abgrenzen, was du kannst schaffen und der Empathie. Die musst du finden. Ja. Und die muss sich immer wieder aufs Neue einpegeln.
Auch wenn das Thema möglichst schwer ist, probieren irgendwo
gleich. Aber die Empathie musst du immer haben, oder? Du musst Empathie haben, du musst dich aber auch abgrenzen und du musst auch, finde ich, eine Objektivität haben, was für mich nicht heisst Neutralität. Also ich finde nicht, dass man kann sagen, die vielbeschworene Ausgleichheit. Ich glaube nicht, dass man kann...
Das wird schwierig.
Ich glaube, nein, im Krieg bist du nicht neutral.
Nein.
Das kannst du auch nicht sein. Und ich finde auch nicht, dass wenn etwa 5 Minuten die Wahrheit sagt und etwa 5 Minuten lügt, dass du dann ausgeglichen bist, oder? Das finde ich wirklich nicht. Ja. Also ich finde auch, dass und das vielbesprochene Haltung und Meinung, und man darf eine Haltung haben, Journalist, man darf keine Meinung haben, Journalist, das sehe ich auch so, aber auch Haltung, man muss, ich glaube, Haltung ist gegeben. Wir machen uns gemein, hoffentlich mit Sachen, mit Menschenrecht, mit einem Rechtsstaat, mit Pressefreiheit, mit Free Speech, hoffentlich machen wir uns gemein mit dem. Und man darf aber nicht, das finde ich eine grosse Gefahr, man darf aber nicht Neugier durch Haltung ersetzen. Man muss immer immer neugierig bleiben und, so, und versuchen, wirklich an die Wahrheit anzukommen, so nah wie es nur geht. Vielleicht findest du nicht immer ganz. Aber das muss der Treiber sein.
Oder sicher so viel Wahrheit, dass man, also einen kurzen Blick, dass man nachher weitergeht, bohren, oder? Mhm. Aber wie war es jetzt, wenn man selber so viel über Corona mit Chefärzten, mit Intensivärzten redet und macht, nachher lässt man aber gleich auch jemanden ein, wegen der Ausgewogenheit, auch weil das eine Meinung ist, wo Corona auch vielleicht nicht so sieht. Wie geht man damit um, dass gleich beide, darf ich sagen, und gleich hast du mit so vielen Leuten geredet und auch das Elend gesehen?
Das war die grosse Sendung, die Sandro und ich zusammen gemacht haben, ja. Was so einen Shitstorm gegeben hat, wie wir den Bubendorf eingeladen haben. Wir haben uns dort dazu entschieden, ihn einzuladen, weil es ist dort dann eigentlich auch ausgesehen, dass das eine politische neue Kraft werden. Hat sich jetzt völlig, ist jetzt völlig gegenteilig rausgekommen. Der hat, ist aufgetragen, der hat seine Sachen gesagt. Ich habe mich auch entschlossen, zwei, drei Sachen extra zu erwähnen. So ganz krasse Aussagen, die er gemacht hat. Ich finde nicht, dass man Stimmen absolut darf ausklammern darf. Aber man muss sie auf jeden Fall einbinden. Aber natürlich gibt es Grenzen. Es gibt auch Grenzen, wo man sagt, so jemanden würde ich jetzt nicht einladen, weil es macht null Sinn, über das zu diskutieren. Ja. Ich will dem keine Plattform geben. Aber gerade in der Corona-Zeit, die Corona-Lüge, das war etwas gewesen, mit dem haben wir am Anfang, hat man auch ein bisschen herausfinden, was geht es da. Man hat ein bisschen herausfinden, wo stehen wir. Was sagen die? Sind die gefährlich? Wenn man es einlädt, muss man sicher extrem gut vorbereitet sein und recherchieren und Gegenbeweis können antreten. Also gerade was falsch zitierte Studie oder falsche Studien anbelangt. Aber irgendwann, finde ich, dann ist man in der Corona-Diskussion so weit vorgeschritten, wo dann die Impfung kam, und man klar sieht, die Impfung hilft, dass ich dann eigentlich auch entschlossen habe, also wir sprechen jetzt genau über das. Wir sprechen jetzt über die Aktualität, sprechen Impfung hilft. Wir nicht den Menschen suchen, der sagt,
Impfung hilft
nicht. Einfach, also den wissenschaftlichen Konsens als Basis nehmen, finde ich sehr wichtig. Und das als Fundament. Und dann kann man schauen, wie man eine Sendung aufbauen.
Nein, Barbara, da bin ich sehr gespannt, was dich einschlägt. Ich tue immer noch dem Gast oder der Gästin noch ein Segment geben, wo vielleicht sie mir noch ein, zwei Fragen kann stellen, weil ich bin mit meinem Segment feuerfrei. Du darfst alles fragen.
Gut. Was ich bei dir absolut faszinierend finde, Jan, ist, dass du sagst, du bist gern ungemütlich, du bist gern unbequem.
Ja, wir sind jetzt erst lustig.
Aber du in deiner, ich meine, mit deiner Behinderung, mit deinem Leben, wo du sagst, ist das ganze Leben ist ein Experiment. Das braucht ja viel mehr Kraft, unbequem zu sein. Ich bin das auch sehr gerne. Aber für mich ist es wahrscheinlich einfacher als für dich. Und die gleiche Frage zurück, wo nimmst du die Kraft her? Oder woher kommt dein Antrieb?
Also mein Antrieb, stelle ich immer wieder fest, ist die andere Welt einladen, auch verstehen. Oder zumindest einmal anhören, um meine eigene Welt auch wieder ein Stückchen farbiger zu machen. Weil erst durchs Wollen verstehen oder zumindest hören, kann ich mir wieder mein eigenes Weltbild auch hinterfragen, wenn ich natürlich das nicht mache und mich auch selber nicht immer hinterfrage, dann wird es sehr eindimensional und dann wird es langweilig.
Nein, aber wenn du sagst, oder? Du bist nicht aus einem Sonderschul-Setting. Und wenn du sagst, wenn ich dazu mal gesagt hätte, bei der Berufswahl, ich will zum Fernsehen, hätten alle gelacht. Hast du dazu mal schon gewusst, dass du den Weg gehst? Ich weiss, es klingt so plakativ, aber weißt, ich meine, du hast keine Vorbilder gehabt zu dieser Zeit, eigentlich, oder?
Nein, ich habe auch...
Aber was hat die, aber warum... Du hast ein unerschütterliches Grundvertrauen ins Leben. Woher kommt denn das bei dir?
Ich habe gute Eltern gehabt, wo immer mir auch etwas auf den Weg gegeben und gesagt, du kannst alles. Aber alles hat auch immer eine Konsequenz. Also wenn du willst, musst du auch bringen. Also du musst auch, wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Und manchmal ist ein Spiel vielleicht gar nicht so angenehm, aber du lernst etwas daraus. Also, und ich habe gewusst, wenn alles um mich herum brennt, weißt, oder unangenehm ist, habe ich einen sicheren Ort, wo ich zurückkomme, wo ich auch nicht bewertet werde oder kritisiert werde, sondern einfach reflektiert mit meinen Eltern anschauen und sagen, nicht am Problem hängen bleiben, weil am Problem hängen bleiben bringt nichts, sondern immer fragen, was machst du jetzt aus diesen Erfahrungen fürs nächste Mal? Also ich glaube, das Elternhaus, also ich weiß es nicht, aber ich kann dir da wie die Hand geben, das unerschütterliche Grundvertrauen habe ich schon aus den Eltern gezogen und aus den Schwestern. Und einfach, vor allem, wenn es einfach heisst, es ist unmöglich, ist das für mich einfach eine einfache Ausgabe, also einfach eine Plattitüde.
Oder? Es gibt, wenn die Leute so viel Zeit damit verbringen, einem zu erklären, warum etwas nicht funktioniert, hat man schon lange eine Lösung gefunden.
Ja, und vor allem wird es dann erst spannend, weil dann du musst ja auch beim Gegenüber etwas auslösen. Und meistens ist es die Angst, die die Leute haben, weil sie ja dann selber vielleicht ihre Wahrnehmung müsste hinterfragen. Und eine Wahrnehmung hinterfragen ist manchmal auch beängstigend, bis sie mal gemacht hast, weil du hast ja mit dieser Wahrnehmung auch bis jetzt gut gelebt. Mm. Und du weißt ja dann nicht, was kann passieren, wenn jetzt plötzlich alle aus der Institution sagen, ich lebe jetzt meinen Traum und ich tue jetzt nicht den vorgespurten Weg von der Institution, wo ja vielleicht gemütlicher ist, einfach nehmen. Sondern dann müssen wir sich vielleicht wieder mit dem eigenen Beruf auseinandersetzen.
Also du nimmst all das unbequem gerne auf dich, weil zuerst ist es so schwer, es einfach langweilig.
Es wäre wirklich langweilig. Und natürlich eben, das sieht man halt auch nicht immer, bei mir geht nicht immer alles auf.
Ja, gut, bei wem?
Nein, aber weißt, das ist manchmal ein Krux von der Arbeit in der Öffentlichkeit, weil meistens siehst du nur das, was funktioniert.
Ist, ja.
Und ich habe manchmal Stunden auch müssen Blut, Schweiß und Tränen investieren, dass das so zu fliegen kommt, wie es zu fliegen kommt. Aber ich habe gewusst, das ist mein Weg. So kann ich mich zeigen, ohne gross müssen etwas müssen studiert haben oder so. Ich mache jetzt einfach das und momentan geht es auf. So ist es.
Hast du Plan? Ich habe ja keine. Bist du jemand, der Zukunftsplan macht?
Erstens mal weiss ich, das Leben ist zu kurz, um zu lang Plan machen, aber ich will einfach noch mehr mich auch in die Dienst stellen von den Selbstvertretern. Also, dass man mehr als nicht das, schon auch um mein Ego, das muss natürlich irgendwo gleich auch Platz haben, aber dass ich Möglichkeiten für nächste Generationen kann auftun, dass vielleicht nicht immer wenn den Kopf anschlagen, dass einfach die Türen offen sind für kommende Generationen. Und das passiert nur, wenn man Sichtbarkeit generiert.
Bist du
näher am Wasserbad? Es geht. Also schon. Doch.
Und wegen was brüllst
du? Viel.
Sag jetzt nicht Titanic.
Nein.
Gut.
Nein.
Sollen wir gerade den ganzen Tag löschen?
Nicht Titanic. Da geht man jetzt lang, bis ich den aufbrüllen. Also es muss manchmal kommen. Viel sind es Freudentränen. Also brüllen finde ich auch eher etwas Reinigendes allgemein. Aber einfach auch Ungerechtigkeit kann mich... kann mich fast zu Weissglut bringen, aber das beschleunigt dann auch wieder zum sagen, nein, es geht auch anders. Also irgendwo durchhole ich dann auch wieder die Energie, dass, wenn mich etwas wahnsinnig nervt, dass ich sage, so nicht. Also darum kann ich dann auch wieder Energie holen aus der. Was ich nicht habe, ist gross Stillstand, obwohl ich auch schon depressive Phasen hatte. Also wo Corona, so beim zweiten Lockdown, wo einfach gar nichts mehr gegangen ist. Ein Stillstand macht mich schon auch lähmen. Und ich habe dort auch wieder zwei Leute in meinem Umkreis verloren. Zuerst der Vater und nachher der Grossvater. Grossvater hat Corona. Ich habe keine Interviews mehr machen. Das. Also wenn man mich von außen dran wie sei blockiert, dass ich nicht machen darf, was ich will, dann kann ich depressiv werden. Mich muss man eigentlich immer machen lassen, dann kommt es gut. So. Ja, also danke Barbara für das tolle Gespräch. Gibt es noch irgendetwas, was du vielleicht noch willst sagen oder an den Zuschauerschaften willst sagen? Die letzten paar Minuten gehören dir. Danke vielmals.
Danke. Ja, ich möchte noch etwas sagen. Und zwar haben wir ja viele über mein Berufsleben geredet, Korrespondenten da sind und der Club. Der Club ist Teamwork. Und ich habe ein unglaublich tolles Team. Also die Leute, die jeden Dienstag denken, wow, warum ist die so gut vorbereitet? Das hat so mit meinem Team. Da ist Melanie Pfändler, Top-Journalistin, die unglaubliche Sendungen macht, unglaubliche Ideen hat. Wirklich einfach, dass alles reisst. Der Fabrizio Bonolini, auch super Journalist. Tolle Sendungen macht er. Samira Matta, die auch schon jahrelang dabei ist, meine StV ist und einfach alles zusammenhebt. Und Martina Kuhn, die im Hintergrund, das ist so ein bisschen unser Redaktionsengel, der eigentlich alles organisiert und es läuft eigentlich nur alles immer so smooth, wie sie da ihre schützende Hand drüber hat. Und ohne die wäre ich nichts.
Ich habe gleich einen kurzen Einwand. Man sieht einfach, wenn du über dein Team redest, fängt an von den Augen glänzen. Und das ist einfach so wichtig, wenn man ein Team hat. Ich habe auch ein kleines Team, das mich immer auch wieder aufrichtet und auch pusht. Teamarbeit ist schon etwas vom Schönsten, gell?
Absolut. Wenn das funktioniert, dann kannst du alles miteinander stemmen.
Danke, Barbara.
Danke, Jan.